Risikolandkarte und ich gehe ein bisschen schneller jetzt durch, weil das aus meiner Sicht für Sie nicht das ganz Wesentliche ist. Das haben Sie im Bauchgefühl, die meisten intus. Faktum ist, Fehlernährung ist etwas, was unterm Strich Riesenbedeutung hat. Die Fettleibigkeit als Pandemie, Diabetes als Pandemie, das sind Probleme, die ja eine ganz andere Größenordnung haben jetzt mit Lebensjahren, die verloren gehen, als die Mikroben. Mikroben haben wir doch an die 20 Todesfälle pro Jahr durch Lebensmittel, die bakteriell nicht in Ordnung waren. Aber auch das schreckt niemanden. Pestizide ist das, was die Leute schreckt. Ob das jetzt objektivierbar ist oder nicht, ist ja sekundär. Faktum ist, das macht den Leuten Sorge. Ich glaube, dass abgesehen von meiner Erziehung und der Tatsache, dass ich eben in diesen Vietnamkrieg und wie die Sachen damals geheißen haben, Großmann bin, hoffe ich, dass ich einigermaßen objektiv dem gegenüberstehe. Zwei Begriffe brauchen wir auch noch, Hazard und Risk oder auf Deutsch die Gefahr und das Risiko. Das wird streng unterschieden und sollte unterschieden werden. Keiner bezweifelt, dass ein Löwe eine Gefahr darstellen kann. Ein Löwe in Schönbrunn, im Tiergarten hinter Gittern, ist aber aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit dem auf Tuchfühlung kommen, Exposition, praktisch kein relevantes Risiko. Also wir haben eine Gefahr im Tiergarten Schönbrunn und das Risiko für den Besucher ist vernachlässigbar. Null Risiko gibt es bei uns in der Humanmedizin nicht. In der Landwirtschaft ist es ein bisschen anders. Die verlangen oft ein Nullrisiko, um überhaupt ein Pestizid zuzulassen. In der Humanmedizin, wenn ihr ein Glas Wasser trinkt, kann einen Vagusreflex haben und trotzdem empfehle ich den Leuten, sie sollen 3 bis 4 Liter Wasser trinken, wissend, dass es kein Nullrisiko gibt. Aber Gefahr und Risiko bitte zu unterscheiden, das werden wir im Folgenden dann noch hören, wenn es um Glyphosatzulassung geht. Was Sie hier sehen, ist eine Studie, wie die wir letztes Jahr gemacht haben, die ist auch im Internet frei abrufbar. Und zwar haben wir Wissenschaftsjournalisten gefragt. Wir haben Wissenschaftsjournalisten gefragt, was sie als Gefahr sehen, als Risiko sehen, was sie beunruhigt. Und Sie sehen, in Österreich fürchten sich die Wissenschaftsjournalisten in erster Linie vor Antibiotika und Hormonen im Fleisch. Immerhin fast 2/3 Antibiotika und Hormone. An zweiter Stelle mit 58,5% bereits die Pestizide. Pestizidrückstände in Obst, Gemüse und Getreideprodukten. Das sind Wissenschaftsjournalisten, also durchaus gebildete Kollegen. Wir haben an dritter Stelle Quecksilber in Fisch und Dioxinen im Schweinefleisch. An vierter Stelle gentechnisch veränderte Organismen. Ich komme aus Salzburg und unser vorvorletzter Landeshauptmann hat angekündigt, er wird Salzburg genfrei machen. Also gentechnisch veränderte Organismen ist immerhin jeder zweite Wissenschaftsjournalist. Und das Letzte sind diese Lebensmittelkontaktmaterialien. Bisphenol A, da gibt es viele Substanzen, die immer wieder aufpoppen. Das ist das, was die Journalisten in der Reihenfolge sehen. Wie gesagt, Hormone an erster Stelle mit Antibiotika und an zweiter Stelle Pestizide. Was ist in der Allgemeinbevölkerung in Österreich mit der Risikowahrnehmung? Und da haben wir Daten von 2015, also 2 Jahre vorher. Aber ich glaube, das ist sehr wohl repräsentativ. Das sind diese Computer-Assisted Web-Interviewing, die man bei den Firmen kaufen kann, bei den Meinungsumfragen kaufen kann. Und da ist an erster Linie für einen normalen Österreicher hormonähnliche Stoffe in Lebensmitteln, also Hormone in Lebensmitteln ist, aus welchem Grund auch immer, für einen Otto-Normalverbraucher eigentlich das Problem. An zweiter Stelle aber, genau wie bei den Journalisten, die Pflanzenschutzmittel. Der einzige Unterschied ist, dass die Antibiotikarückstände hier in der allgemeinen Bevölkerung weiter unten sind. Aber Hormone und Pflanzenschutzmittel an zweiter Stelle ist das, was sich sowohl bei den Wissenschaftsjournalisten als auch bei der Normalbevölkerung artikuliert. Und das ist noch vor den stark Niederschlägen, vor Täuschung. Also jetzt denken Sie nur an den Pferdefleischskandal. Und kaum beunruhigt fühlt sich der Österreicher durch krankmachende Keime in Lebensmitteln. Was Sie hier sehen, ist die Risikoeinschätzung links von der Bevölkerung, wie wir sie vorhin erhoben haben, und rechts die Experten, die bei der AGES hauptberuflich arbeiten im Bereich der Risikoeinschätzung. Und Sie sehen, da ist ein Riesenunterschied. Die Experten der AGES sehen die pathogenen Mikroorganismen an erster Stelle und Fehlernährung führend, pathogene Mikroorganismen. Wir haben ja doch 11 Salmonellentote letztes Jahr, 6 Listerientote und 6 Campylobacter-Tote. Etwas, was die Bevölkerung, die Normalbevölkerung praktisch überhaupt nicht beunruhigt. Fehlernährung, wie gesagt, ist ganz, ganz schwierig. Ich kann mich erinnern, bei meiner Ausbildung noch, Facharztausbildung in der Mayo Klinik, wie ich das erste Mal erlebt habe, dass so ein Patient mit 120 Kilo, der eine Hüftoperation wollte, und der Kollege, bei dem ich da assistiert habe, hat ihm erklärt, er kann gerne einen haben, vorher muss er 50 Kilo abnehmen, sonst bringt es nichts, wenn bei seinem Gewicht die Hüfte nicht halten wird. Und der hat dann die Bezahlung der Rechnung verweigert, denn dass ich fett bin, weiß ich selber, dazu brauche ich keinen Arzt. Also Fettleibigkeit, ganz, ganz schwierig. Und die Normalbevölkerung, wie gesagt, gentechnisch veränderte Mikroorganismen und Pestizide an der Stelle, die weit, weit anders liegt. Wir werden im folgenden Jahr den Vortrag hören, nach der Pause von der Vergiftungszentrale. Ich habe in 36 Jahren nur einen belegten Fall mit Pestizid-Todesfall erlebt, akute Intoxikation. Und das war letztes Jahr, wo jemand Suizid durchgeführt hat. Die Substanz ist da unten angeschrieben. Schädlingsbekämpfungsmittel, Aluminiumphosphid, was immer das ist. Das wird verwendet, um große Speicher, die von Getreide entleert wurden, und da sind Schädlinge drinnen, Schaben oder Ratten, eben auszugasen. Und dieser Schädlingsbekämpfer hat eben gewusst, was er tut, und hat sich gezielt umgebracht. Also akute Toxizität, werden wir im Folgenden hören, ist ein Problem, aber in erster Linie in Dritte Weltländern, bei uns eher untergeordnet. Das, was bei uns das Problem ist, und wie gesagt, die Frau Dozent Böhl wird da diese Erläuterung bringen, ist die chronische Exposition gegen niedrige Dosen von Pestiziden. Das ist aus dem New York Times, also Herald Tribune, wie es früher geheißen hat. Und die Frage, gehen Pestizide überhaupt durch die Haut in Apfel rein? Wenn ich Karotten schäle, wenn ich Zwiebel schäle, wenn ich Äpfel die Haut wegschneide, habe ich dann ein Pestizidproblem? Leider ja. Ich glaube, das steht außer Frage. Je dicker die Haut, desto weniger kommt rein. Aber es kommt natürlich auch bei diesen Produkten Pestizid rein. Cantaloupe kennt der eine oder andere von Ihnen. Das sind diese Zuckermelonen, die heutzutage ja überall erhältlich sind. Cantaloupe ist auf der Liste der sauberen 15. In Amerika gibt es für Haushalte schöne Bilder, was man essen soll und was man nicht essen soll. Das, was man nicht essen soll, ist das dreckende Dutzend, und das, was man essen soll, sind die sauberen 15. Und Cantaloupe ist eben da ganz, ganz oben auf der Liste von den guten Produkten, weil sie eben eine dicke Haut hat und deshalb die Pestizide nicht runterkommen. Aber wir haben gerade jetzt in Australien, also am anderen Ende der Welt, aber ändert nichts dran, 6 Todesfälle, die nachweislich durch Cantaloupe zurückgeführt wurden durch Listerien. Listerien kennen wir in erster Linie von Fleischprodukten, von Käse. Listerien kann offensichtlich mit Schafkot auch auf organische Weiden aufgebracht werden. Und wenn es so eine organisch produzierte Cantaloupe ist, und organische Produktion ist natürlich modern, dann können offensichtlich die Listerien durch die dicke Haut hinein. Und diese 6 Todesfälle ist nur ein Ausbruch. Wir haben 2011 in Amerika einen Ausbruch mit Cantaloupe gehabt mit 33 Todesfällen. Also wir haben Todesfälle durch pathogene Bakterien, aber, um es noch einmal zu sagen, für einen Otto-Normalverbraucher ist es völlig irrelevant. Listerien, Salmonellen hat er so oft gehört, das fürchtet er nicht. Das ist genauso, wie wenn Sie ihm sagen, Autofahren ist gefährlich oder rauchen oder Alkohol trinken. Das Risiko kennt er. Pestizide, unaussprechliche Chemikalien, wenn man nicht selber Biochemie studiert hat, wie die Frau Böhl, kriegt man ja schon einen Schrecken, wenn man die Namen sieht, weil es eben was Neues ist. Nochmals, diese sauberen 15, und das gibt es bei uns in der Form nicht. Aber schauen Sie es einmal an, wenn ich als Einzelperson die Empfehlung kriege, ich soll jetzt vermehrt, um mich vor Pestiziden zu schützen, saubere 15 essen, Grapefruit mag ich nicht, Blumenkohl esse ich garantiert nicht, Cantaloupe habe ich gern, weiß aber, dass da die Ausbrüche waren, Kiwi, auch also eine ausländische Melone, Melanzani, Mango, Avocado ist das da, Ananas, Sie sehen schon, ja, Zwiebel könnte man essen, aber und Mais gibt es ja nur zu bestimmten Jahreszeiten, also Spargel, Entschuldigung. viel von dem ist ja wirklich importiert vom Ende der Welt und ob man da nicht mehr ökologischen Schaden anrichtet, ist eine andere Geschichte. Also das soll man essen und was man nicht essen soll, ist das dreckige Dutzend, Erdbeeren. Und da bin ich schon wieder befangen, denn der einzige Grund, dass ich nicht jeden Tag Erdbeeren esse, ist, dass meine Frau mich schimpft, weil das außerhalb der Saison ist und das darf man nicht. Lassen wir es. Nektarinen, Äpfel, ich esse jeden Tag bei uns in der Kantine zumindest einen Apfel. Ein Apfel a day gibt es der Dr. Away, hoffe ich zumindest. Also bei den Erdbeeren wäre ich sowieso unter Rauch geschimpft, die gibt es ja eh halbe Zeit nicht. Die letzten Weintrauben, was ich gehabt habe, bin ich geschimpft, weil sie aus Chile waren. Also was man tut, dann bleibt nur mehr Tomaten und Paprika und Kartoffel, das kann es ja nicht sein, weil man die ganzen anderen Sachen alle nicht essen darf, weil es alle mit Pestiziden belastet sind. Also das ist das Dirty Dozen. Noch einmal zurück, wenn einer wirklich Pestizide zurückhalten will, gering halten will, dann nur mehr mit Mais ernähren, aber, wo ist der Pferdefuß, und da kommt wieder der Mikrobiologe, wir haben jetzt gerade einen europaweiten Ausbruch, der nach wie vor läuft, durch tiefgefrorenen Mais. Wir haben in Österreich 2015 oder 2016 zwei Fälle gehabt, einen Todesfall, da ist er aufgelistet, Österreich ist da betroffen, einen Todesfall durch tiefgefrorenen Mais. Tiefgefrorener Mais wird normalerweise erhitzt, sollten die Listerien absterben. Viele nehmen offensichtlich diesen tiefgefrorenen Mais und garnieren den Salat, damit es nicht so einfach grün ausschaut, sondern bunt mit ein bisschen Karottenstücken, was eben in Tiefkühlgemüse drinnen ist. Also auch hier haben wir einen Listerienausbruch, der weitergeht und wir haben einen belegten Todesfall in Österreich. Was nicht heißen soll, dass Sie nicht Gemüse essen sollen. Was nicht heißen soll, dass Sie nicht Obst essen sollen. Aber um die Pestizidproblematik, Mikrobiologieproblematik, kommt man nicht umhin. Aber das Risiko ist da, aber eben überschaubar. Mexikanisches Pfannengemüse, es steht groß oben Symbolbild, aber es gibt in Österreich, wenn Sie in die Geschäften schauen, nur eine Firma, die das herstellt. Wir haben, wie gesagt, einen Todesfall in Österreich und es ist nachweislich der Mais, die Maiskörner, die da drinnen sind. Und jetzt kommt die Publikumsfrage. Die Zutaten des in Österreich mikrobiologischen kreierten Produkts, also wir haben hier nachweisen können mit DNA Fingerprinting, dass von unseren beiden Erkrankten vom Todesfall die Listerienisolate im Mais, im tiefgekühlten Mais, das ist so minus 30 Grad, was Sie im Tiefkühlfach da sehen, nicht unterscheidbar war von den Erkrankungen. Und die Frage ist jetzt, woher stammen denn die Zutaten von diesem mexikanischen Pfannengemüse? Wenn Sie bitte tippen, kommen die alle aus Österreich. Es geht um ein Produkt, das für Österreich hergestellt wurde, also nur in Österreich am Markt ist. Die Schweden und Finnen haben andere Produkte, auch ungarischer Mais als Quelle, aber der ungarische Mais für Schweden ist in Polen abgepackt worden in diese Tiefkühlschachteln und unserer ist in Belgien für Österreich abgepackt worden, aber rein für Österreich. Wo kommt der her? Wer ist für aus Österreich, B aus Österreich und Ungarn, C aus Belgien, Frankreich, Polen, Ungarn, Spanien, Türkei, Mazedonien, Serbien, China, Indien, Thailand, Vietnam und beim letzten ist noch Mexiko dabei. Wenn Sie bitte Ihre Wahl abgeben, aus welchem Land kommen die Zutaten? Tiefkühlgemüse, nachweislich verbunden mit einem Todesfall durch Listerien. Okay, die meisten sind der Ansicht C, Belgien, Frankreich. Ich bin immer wieder von der Schwarmintelligenz erstaunt. Das ist nämlich die richtige Antwort. Ich hätte geschworen, als naiver Salzburger vom Land, wie meine Frau zu betonen sagt, also nicht aus der Stadt, sondern einfach, wenn oben steht mexikanisches Pfannengemüse, dass dann irgendwas auch aus Mexiko drinnen ist. Das Einzige, was nicht vorkommt, ist Mexiko. Wo kommen die Produkte her? Die grünen Bohnen, die bei uns im Tiefkühlgemüse sind, sind aus Belgien und Frankreich, die Zwiebeln aus Polen, Frankreich, Belgien, der Mais aus Frankreich, Ungarn. Ungarn, wie gesagt, war die Quelle. Paprika aus Spanien, Türkei, Mazedonien, Serbien, Kidneybohnen aus China und die Maiskölbchen aus Vietnam, Thailand, Indien und China. Und das spiegelt natürlich auch wieder, wenn Sie sich vor Pestiziden schützen wollen, dann ist die Frage nicht nur, ob unsere burgenländischen Bauern jetzt viel oder wenig spritzt haben im letzten Jahr, sondern da müssen Sie auch Vietnam, Thailand, China und Indien mit inkludieren. Die Botschaft für mich, und ich komme zum Ende, ist, wir sollten Gemüse essen. Die Amerikaner sagen Cups. Cup ist so ungefähr 250 Milliliter, also eine Maßeinheit. Also es geht nicht um Teetassen jetzt, sondern um Maßeinheit 250 Milliliter. Man sollte Obst und Gemüse essen. Und das ist meine Einschätzung, weil einfach das Risiko von Fettleibigkeit, von Diabetes, Bewegungsmangel rede ich gar nicht, viel höher ist als die Vermeidung von Pestiziden in Lebensmitteln, was hier Gemüse oder eben Früchte sind. Die führenden Todesursachen sind chronische Erkrankungen und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit und manche Krebsarten ist das eben die Hauptursache. Wie gesagt, wir werden am Ende noch einen Vortrag hören für Pestizide und Krebsrisiko, aber die Tatsache, dass wir wirklich eine Diabetespandemie haben, dass wir Fettleibigkeit als Pandemie haben, ist leider ein Faktum. Also CUP entspricht 236,6 Milliliter. Ich bin jetzt am Ende von meinem Vortrag. Einen Punkt auch noch, den man braucht. Sie werden auch die zweite Abkürzung unten bei späteren Vorträgen noch hören. REACH ist ein EU-Projekt und das ist jetzt die Homepage vom Bundesumweltamt. Bundesumweltamt, die AGES ist Gesundheitsministerium, da geht es eben um Trinkwasser und Pestizide. Und wenn es um Grundwasser und Pestizide geht, ist das Landwirtschaftsministerium zuständig. Und das Landwirtschaftsministerium heißt jetzt irgendwas mit Nachhaltigkeit und Tourismus. Aber nur von der Teilung her, Grundwasser ist Umweltbundesamt und Trinkwasserlebensmittel ist die AGES. Und für REACH, da geht es um die Biozidbewertung, Chemikalienbewertung, ist das Umweltbundesamt zuständig. REACH ist ein EU-finanziertes Projekt. Ich bin allein schon wegen REACH ein fanatischer EU-Anhänger, weil wir in Österreich gar nicht die fachliche Kompetenz hätten, diese 150.000 Chemikalien, die es gibt, die allein im Arbeitsplatz sind. Arbeitsplatz, Agrararbeiter, Farmarbeiter zählen da mit hinein. Wir haben 150.000 Chemikalien, die erst jetzt bewertet werden. Viele von den Chemikalien, die wir in Tonnen produzieren, die in der Natur weit verbreitet sind, haben wir keine Risikobewertung. Und das ist der Unterschied zu den Pestiziden, denn da haben wir zu jeder Einzelnen eine Risikobewertung. Wie gesagt, DDT, am Anfang glaubt man, es ist nicht problematisch, nachher kommt man drauf und muss doch verbieten. Aber jede Substanz wurde bewertet. Wir haben viele andere Substanzen und die Biozide sind ja auch so ein Punkt, jetzt unsere Desinfektionsmittel, Chemikalien, die alle noch nicht bewertet sind. Und das wird im REACH-Programm gemacht. Die EU vergibt Gelder und die einzelnen Länder zeigen auch, welche Substanz sie bewerten, sodass eben auch Umweltchemikalien, die bisher nicht bewertet wurden, hier erstmalig systematisch erfasst werden. Und ich glaube, das ist wichtig, weil ja Länder wie Afrika, Asien sowas überhaupt nicht kennen. Und auch wir selber müssen immer aufpassen, nochmals, DDT ist in Österreich 92 verboten worden, die Amerikaner haben das 72 dann. Wenn Sie in Österreich fragen, was er vom Soft-Denon-Skandal hält, dann wird er sich groß anschauen, weil jeder Österreicher von Natur aus ausgeblendet hat, Soft-Denon. Das war das, was die Deutschen Thalidomid Contergan genannt haben. Wir haben ja genau das gleiche Problem gehabt. Auch in Österreich war diese Substanz Thalidomid zugelassen. Die Amerikaner haben Thalidomid nie zugelassen und haben keinen einzigen Soft-Denon-Contergan-Fall gehabt, weil eben die Zulassung damals für Medikamente schon strenger war. Die hat es in Europa noch nicht gegeben. Jetzt haben wir mit REACH als erste Mal die Führerschaft übernommen. Und das, glaube ich, ist wichtig, weil einfach so viele Chemikalien da sind. Nicht nur Pestizide, aber wir wollen sie auf Pestizide kontrollieren. Viele von diesen Substanzen, die herum sind, sind endokrine Disruptoren. Auch dieser Ausdruck, den ich bitte, dass man mitnimmt. Endokrine Disruptoren sind die hormonähnlichen Substanzen, die schuld sind, dass die Forellen in der Donau plötzlich so halb männlich und weiblich sind, dass die Männer ganz schlechte Samenqualität hat. Alle diese hormonähnlichen Wirkungen nennen wir endokrine Disruptoren. Und DDT, ich komme wieder zurück, wo ich angefangen habe, ist auch verboten worden, weil es nicht nur so persistent in der Umwelt ist, sondern weil es auch endokrine Disruptorenfunktion hat. Und es geht also nicht nur um Krebs im langen Sinn, aber endokrine Disruptoren, wenn jemand Brustkrebs hat, der weiß, wie sehr das von Hormonen abhängt. Also diese hormonähnliche Wirkung von Chemikalien, bei Pestiziden wissen wir relativ viel, weil das im Rahmen der Zulassung schon abgefragt wurde. Die 150.000 anderen Chemikalien geht man jetzt mit REACH erst an und ich glaube, das ist höchste Zeit. Es gibt eine Frau Professor Fürhacker, die Publikation gemacht hat für Österreich. Die ist sogar der Ansicht, dass auch Fettleibigkeit mit diesen endokrinen Disruptoren zu tun hat. Also so nach dem Motto, DDT ist auch schuld, dass die Leute fetter werden. Da mag man dazu stehen, wie man will, aber das Thema geht nicht vorbei. Die Frau Professor Fürhacker hat hier aufgelistet vom ECD, die Kategorien von ECD, von EDC, von endokrinen Disruptoren, Disrupting Chemicals, wie es auf Englisch heißt. Und Sie sehen, da sind Pestizide drinnen, aber viel von dem, was hier ist, einschließlich Phytoöstrogene, also bestimmte Bohnen, wenn man isst, bestimmte Mykotoxine, also wenn ich Winterweizen anbaue und nicht Pestizide ausbringe, dann hat man automatisch vermehrtes Pilzwachstum, Mykotoxine, also natürliche Gifte, das ist so ein Schaukelding, auch die können endokrin disruptorisch wirken. Das ist die letzte Publikumsfrage, bevor wir dann an den Kollegen Bergmann weitergehen. Wenn ich in Österreich im Jahr 2015, das haben wir getan, Mineralwasserflaschen verschiedenster Hersteller untersuchen, so fand ich in 6% der Proben was? A, B, C oder D? Wir haben schon gehört, im Trinkwasser haben wir im 4,6%, also 5% in einer von 20 Trinkwasserproben, finde ich Pestizide oder Metaboliten. Was finde ich im Mineralwasser? Mineralwasser ist ja so weit unten aus der Erde, wo es Jahrhunderte dauert. Also da waren die Pestizide ja noch nicht erfunden. Finde ich da was in Österreich oder finde ich nichts? Wer für Pestizide ist und Metaboliten soll A drücken. Wer Pestizidmetaboliten alleine, also nur die Abbauprodukte hat, B. Wer der Ansicht ist, man findet in Mineralwasserflaschen, denken Sie an die Füßlauer-Reklame, keine Pestizide, aber dafür andere human-anthropogene Substanzen. Und wer der Ansicht ist, wir sind in Österreich, bei uns findet man im Mineralwasser keine human-anthropogene Verunreinigungen, der soll bitte D drücken. Ich bin immer wieder erstaunt von der Schwarmintelligenz. Die Antwort ist C. Man findet in Mineralwasserflaschen, oder man fand, Entschuldigung, 2015, das letzte Mal, dass wir es gemacht haben, das sind amtliche Proben, also vom Steuerzahler bezahlt, in 6% der Proben keine Pestizide, aber andere humananthropogene Substanzen. Das Ganze im Nanogrammbereich, also das ist auch ein Grund, warum man die Problematik hat, weil wir einfach von der Technik her immer kleinere Substanzen nachweisen können, aber am Ende des Tages, es gibt nur einen Planeten Erde und wenn wir Trinkwasser, Grundwasser mit dem kontaminieren, wir wissen nicht, wie das synergistisch wirkt, da werden wir viel lernen. Also REACH ist ganz sicher richtig und ich bin ganz sicher, dass der eine oder andere Substanz verboten werden wird, wenn die REACH-Bewertung heraus ist. Aber was man gefunden hat, ist ganz unten aufgelistet. In einer Probe, und das ergibt eben dann diese 6%, waren 1H-Benzotriazol sowie Dolitriazol nachweisbar, unter der Bestimmungsgrenze. Also wir haben es nachgewiesen, aber um es quantitativ zu machen, kann man in dem Bereich nicht Nanogramm. Was ist Nanogramm? Auf das komme ich gleich. Aber Benzotriazol hat man nachgewiesen. Und das hat eine endokrine Wirkung, wenn Sie in REACH nachschauen. Also dieses Informationsportal vom Umweltbundesamt zahlt der Steuerzahler. Also das gehört unserem Umweltbundesamt, sprich dem Landwirtschaftsministerium, sprich Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Nachhaltigkeit und Tourismus. Wir finden das im Mineralwasser und es ist ein BBT-Verdacht. Persistent bioakkumulativ und toxisch, gemäß dem Anhang REACH-Verordnung. Also wir haben hier Substanz im Mineralwasser. Im Prinzip ist das ein Schmiermittel und Mineralwasser muss ja auch irgendwo heraufgepumpt, in Flaschen abgepumpt werden. Eigentlich gar nicht erstaunlich, dass ich bei bester Technik, und Füßlauer investiert da viel, Füßlauer und andere Firmen investieren da viel, dass ich natürlich dann in Spuren, in Nanogramm bei etwas nachweisen kann. Was ist Nanogramm? Wenn Sie sich vorstellen, die Distanz zwischen Erde und Mond, die ist irrsinnig weit. Wenn diese Distanz einem Wiener Würfelzucker, dem Gewicht eines Wiener Würfelzuckers, also 3,8 Gramm entsprechen würde, die Strecke Erde-Mond vergleiche ich mit einem Würfelzucker, 3,8 Gramm, Wiener Würfelzucker, die Deutschen haben kleinere Würfelzucker, dann entspricht, wenn das dem entsprechen würde, ein Nanogramm im Vergleich zum Wiener Würfelzucker 10 Zentimeter. Also Sie sehen schon, Nanogramm ist auch etwas, was intellektuell eigentlich ganz, ganz schwer zu begreifen ist, weil es einfach so niedrige Konzentrationen sind. Im biologischen System ist Nanogrammbereich Homöopathie bis zum Gehtnichtmehr, außer Botulismustoxin. Botulismustoxin hat wirklich auf Molekülebene runter eine Giftwirkung, aber ansonsten ist Nanogrammbereich etwas, was wir in der Mikrobiologie nicht kennen. Wir haben im Regierungsprogramm 2017, 2022 zwei Punkte, die wir im heutigen Zyklus noch abhandeln werden. Glyphosat, das ist politisch abgefahren, Glyphosat ist tot. Wir werden aber trotzdem über Glyphosat ganz kurz reden, einfach um eine Vorstellung zu kriegen, wie sowas bewertet wird. Aber politisch nochmals ist es im Regierungsprogramm und das wird umgesetzt. Aber auch verstärkte Zusammenarbeit bei der Umsetzung einer verstärkten Eiweißstrategie. Und da ist der Begriff Eiweißlücke. Eiweißlücke. Wir können in Österreich unseren Lebensstandard und Ernährungsstandard nur halten, wenn wir 1,5 Millionen Tonnen Eiweiß importieren und 600.000 Tonnen davon sind nichts anderes wie gentechnisch verändertes Soja. Also ohne diese Sojaimporte könnten wir die Produktion von Fleisch, von Eiern, Geflügel in Österreich gar nicht aufrechterhalten. Das heißt, der Fußabdruck, den wir ökologisch in Österreich haben, ist schon um einiges größer wie das, was er sein sollte. Da ist dann immer die Frage, brauche ich Pestizide, um überhaupt die Welt zu ernähren? Mit dem wollen wir uns nicht beschäftigen. Faktum ist, UN-Experten bestreiten das. Die sind der Ansicht, dass man sogar in Entwicklungsländern ohne Pestizide die Welt ernähren könnte. Da müsste man halt die Landwirtschaft dementsprechend ändern. Aber das ist ein Punkt, auf den wir nicht eingehen wollen. Aber Eiweißlücke, selbstverständlich ist das ein Problem. Und wenn wir weniger produzieren, muss dementsprechend mehr importiert werden. Ich gehe über die letzten Bilder jetzt ganz schnell drüber. Da ist die Botschaft nur, in Ländern außerhalb von Österreich, wir werden ja dann die Vergiftungszentrale nach der Pause hören, ist Pestizideinsatz ein Problem, weil viele Suizide darauf zurückzuführen sind. Einer von 5 Suiziden weltweit ist durch Pestizide. Selbst in Taiwan, und Taiwan ist ein relativ entwickeltes Land, sind 12% der Suizide noch mit Pestiziden. Warum ist das so? In diesen Ländern kann ich Pestizide problemlos kaufen. Bei uns in Österreich brauchen Sie einen Bezugsschein. Wenn Sie heute Roundup oder irgendwas kaufen wollen, brauchen Sie eine Berechtigung. Das kriegen Sie nicht mehr frei. Mit was bringen sich die Leute um? In England ist das Mittel Nummer 1 Paracetamol. Das hat mit Pestiziden nichts zu tun, ein normales Medikament. In Ceylon, Sri Lanka, Pestizide. Und Sie sehen, in England bringen sich weniger Leute mit Chemikalien um als in Sri Lanka, weil einfach dort die Pestizide so problemlos verfügbar sind. Paraquat ist in Österreich nicht mehr zugelassen. Carboforan ist da auf der Liste weiter unten, auf das komme ich gleich. Carboforan, auf das komme ich, weil ich das Beispiel mit diesen imprägnierten Ködereiern, die in Gänserndorf ausgelegt waren, letztes Jahr kurz zu sprechen möchte. Paracetamol, wie gesagt, das ist kein Pestizid, aber die Pestizide haben eine deutlich höhere Sterblichkeit, wenn sie sich umbringen wollen. Wie gesagt, Paraquat kriegen Sie bei uns nicht. Letztes Jahr Aluminiumphosphid, das ist der Todesfall, der Suizid, der ja medial bekannt worden ist, den wir schon gesprochen haben. Carboforan 1%, aber 1% ist auch 1% zu viel. Paraquat ist bei uns nicht mehr erlaubt seit 2007, aber 2007 ist noch nicht so lange her. Und mit der Grund für dieses Verbot war eigentlich nicht die Risikobewertung, sondern war Japan, Mordserie in Japan, die dann klargemacht hat, dass man Paraquat verbieten muss. In Japan hat jemand auf Bahnhöfen in diese Getränke, die dort zum Kaufen sind, mit einer Spritze Paraquat reingespritzt. Das ist ein farbloses, geschmackloses Gift und hat mehrere Leute damals umgebracht. 12 Menschen sind damals vergiftet worden. Und das ist der Grund, warum diese hochgiftigen Substanzen bei uns durchwegs verboten sind. Also die Pflanzenschutzmittel, die wirklich hohe Toxizität haben, sind bei uns nicht mehr da. Der eine oder andere kann sich das erinnern. In der ORF-Homepage ist gestanden, dass es Carboforan ein extrem toxisches Nervengift ist. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, für die weltweiten Todesfälle sehen wir, dass 99% der Suizidversuche da nicht gelingen. Ändert aber nichts daran, dass wir es ernst nehmen. Und die Frage, also ich glaube, das mit den Giftködern haben die meisten mitgekriegt. Was wird passieren, wenn hier ein 10 Kilogramm schweres Kind so ein Ei, ein rohes Ei aufnehmen würde? Und Sie haben die Wahl zwischen keinerlei Symptome, B, Hautausschlag, C, Nervendämmung, D, Tod. Dafür bitten, dass wir wieder abstimmen. Nummer drei wären Nervenlähmungen. Das, was die richtige Antwort wäre, wäre der Tod. Also es langt hier aus. Das erste Mal, dass jetzt die Frage nicht richtig beantwortet wurde von der Mehrheit. Und das ist der Grund, warum diese Pestizide prägnante Warnfarben haben, also was die Leute abschreckt. Faktum ist, Pestizide können akute Vergiftungen machen. Es ist bei uns deshalb selten, weil in ganz Europa die hochgiftigen Chemikalien wie Paraquat nicht mehr erhältlich sind. In der dritten Welt ist die akute Toxizität im Rahmen der Suizidprävention ein echtes Problem und ein Schwerpunkt der WHO. Und ich glaube, das sollten wir ernst nehmen. Ich sage herzlichen Dank und darf den nächsten Referenten bitten, anzuschließen mit den Bewertungen von Pestiziden in Österreich, wie der Zulassungsprozess bei uns funktioniert. Nochmals, REACH ist was Neues, REACH kommt erst. Für Pestizide gibt es die Bewertung schon länger und der Kollege Bergmann ist der, der das in der Praxis macht.